Ich möchte mit euch gemeinsam in das Markus-Evangelium einsteigen. Wir befinden uns in Kapitel 15 und ich möchte zu Beginn der Predigt die Verse 1 bis 20 vorlesen. Ihr könnt an der Wand mitlesen oder in euren Bibeln, die ihr dabei habt. Markus 15, 1 bis 20. Und am frühen Morgen fasten die hohen Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und den ganzen Hohen Rat sogleich einen Beschluss. Und sie banden Jesus und führten ihn weg und überlieferten ihn dem Pilatus. Und Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er beantwortete und spricht zu ihm, du sagst es. Und die hohen Priester klagten ihn vieler Dinge an. Pilatus aber fragte ihn wieder und sprach, antwortest du nichts? Siehe, wie vieles sie gegen dich vorbringen. Jesus aber antwortete gar nichts mehr, so dass Pilatus sich wunderte. Zum Fest aber pflegte er ihnen einen Gefangenen loszugeben, wen sie sich erbaten. Es war aber einer, genannt Barabbas, mit den Aufrührern gefangen, die in dem Aufstand einen Mord begangen hatten. Wir wissen nicht genau, um welchen Aufstand es sich handelte, aber zu der Zeit gab es wohl einen. Und die Volksmenge ging hinauf und fing an, ihn zu bitten, dass er tue, wie er ihnen bisher getan hatte. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Denn er wusste, dass die Hohenpriester ihn aus Neid überliefert hatten. Die Hohenpriester aber wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber antwortete wieder und sprach zu ihnen, was soll ich denn mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Sie aber schrien wieder, kreuzige ihn. Pilatus aber sprach zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien über die Maßen, kreuzige ihn. Da aber Pilatus der Volksmenge einen Gefallen tun wollte, gab er ihnen den Barabbas los und überlieferte Jesus, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, damit er gekreuzigt wurde. Die Soldaten aber führten ihn in den Hof hinein, das ist das Prätorium, und sie rufen die ganze Schar zusammen. Und sie legen ihm ein Purpurgewand an und flechten eine Dornenkrone und setzen sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an. Und sie beugten die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm das Purpurgewand aus und zogen ihm seine Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und Jesus, wir brauchen den richtigen Blick auf diese Worte, die wir lesen. Ich danke dir, Jesus, dass du so leidensbereit warst und bitte dich, dass du uns ins ehrfürchtige Staunen versetzt. Dass wir sehen, wie du liebst, dass wir sehen, was du hier tust, wie du agierst, wie du handelst, dass wir davon lernen und ergriffen werden von dir. Und dass wir heute neu unsere Herzen dem Mann von Golgatha verschenken. Amen. Wie wir bereits in Kapitel 14 gesehen haben, in der letzten Predigt, die ich aus dieser Reihe gepredigt habe, verstummt Jesus auch hier, als er wegen vieler Dinge angeklagt wird. Und wir haben letztes Mal und dieses Mal sehen wir es genau wieder, dass sich Dinge wiederholen, wenn es darum geht, mit wem wir es hier zu tun haben, genau, wer Jesus ist, was seine Identität ist, da steht Jesus interessanterweise immer Rede und Antwort, ob es bei den religiösen Führern ist oder bei Pilatus ist. Die religiösen Führer, die Priester, haben ihn gefragt, bist du wirklich der Sohn Gottes, bist du wirklich der Christus? Und er bestätigt ihnen, dass er das tatsächlich ist. Pilatus kommt jetzt hier mit einer neuen Begrifflichkeit und bringt damit ein unerwartetes Urteil darüber, wer Jesus ist. Es ist eine Art Enthüllung, die wir jetzt erleben im Markus-Evangelium, dass im 15. Kapitel jetzt auf einmal gehäuft diese Frage aufkommt, ist Jesus der König der Juden? Eine Begrifflichkeit, die im Markus-Evangelium bislang nicht stattfand, nicht so explizit. Jetzt aus dem Munde eines Nichtjuden, eines Gottlosen, kommt auf einmal diese Begrifflichkeit, bist du der König der Juden? Und er wird weiterhin in diesem ganzen Verlauf 6-mal als der König der Juden oder auch König Israels bezeichnet. Das ist sehr, sehr auffällig, dass wir mit dieser Namensnennung, fast einer Namensgebung konfrontiert werden. Was macht die Königsbezeichnung an dieser Stelle so besonders? Dazu müssen wir ein bisschen uns erinnern an Mai 2017. Da haben wir mit der Predigtreihe begonnen. Die erste Predigt hieß der unerwartete König. Aber die Begrifflichkeit des Königs kommt erst in Kapitel 15 auf. Als dieser König das erste Mal auftrat, versprach dieser König der Juden, dass Gottes Königreich in seiner Person angebrochen wurde. Hallo Leute, Gottes Königreich ist angebrochen, euer König ist da. Das war in seiner Botschaft implizit enthalten. Aber für die meisten war es in diesen Momenten bis Kapitel 15 eine verborgene Realität, eine verborgene Wahrheit. Es war so, Jesus war als Undercover-König sozusagen unterwegs und wir sehen, dass dieser Undercover-König nie ein Spielball ist von irgendwelchen Situationen, sondern wir sehen einen König der Juden, der die Zügel der Geschichte in der Hand hatte und er war stets derjenige, der die Initiative ergriff. Das ist eine Besonderheit, dass wir von so einem Nazarener, der aus Galiläa kommt, was soll von dort aus Gutes kommen? Ein einfacher Handwerker tritt auf einmal auf und er agiert in einer Souveränität, was die Menschen verwundert hat. Er gab Fischern eine neue Lebensaufgabe. Er hat Kranke geheilt. Er hat Menschen von Dämonen befreit. Er hat Hungernde zu essen gegeben. Nicht nur 2, 3, 4, sondern Tausenden hat er zu essen gegeben. Er ließ sogar Tote wieder auferstehen. Er hat mehrere Stürme gestillt und er hat den Sündern ihre Schuld vergeben und hat die religiöse Elite korrigiert. Ja, also da eine Souveränität, die Jesus an den Tag legt, wo wir wirklich sehen, hier ist ein König am Werk, zwar undercover, aber jemand, der mit einer außerordentlichen Macht bestückt ist. Und nun ist endlich in Kapitel 15 die Zeit gekommen, dass allen in Klartext verkündigt wird, hier ist der erwartete, der sehnlichst erwartete König der Juden. Und Jesus antwortet schlicht, du sagst es. Die Wahrheit kommt aus deinem Mund. Dein Glaubensbekenntnis ist richtig. Ich finde es spannend, dass Jesus sich nicht einfach auf die Plattform stellt und sagt, also meine Identität ist 1, 2, 3, 4, 5. Sondern dass er darauf wartet, bis Menschen einen Moment der Offenbarung haben und denen das dann bestätigt. Du sagst es. Und wir haben es ja wie mit einer Verleihung eines Königstitels zu tun. So, meine Ausgangsfrage war, was ist so besonders, dass er gerade in Kapitel 15 Jesus als der König bezeichnet wird? Die Verleihung des Königstitels wird in der Regel mit einer feierlichen Zeremonie begleitet. Die Amtseinführung eines Königs ist ein würdiger Akt, der mit echter Ehrerbietung einhergeht. Und die Intronisation stellt Majestät, Pracht und Ehre des Würdenträgers stets heraus. Und in diesem Moment ist dieser Jesus. Er wird intronisiert sozusagen. Dieser Würdenträger wird in sein Amt öffentlich eingeführt, dass alle es sehen, dass alle es hören können. Wir haben hier jetzt den König der Juden vor uns. Und was passiert mit diesem souveränen, agierenden König Jesus? Es ist fast erschreckend, wenn man sich mal ein paar Minuten der Andacht nimmt und diesen Text liest, dass auf einmal Jesus nicht mehr der ist, der anfängt, die Zügel in der Hand zu haben, sondern ganz viel wird jetzt mit Jesus getan. Und wenn wir Wenn wir das mal herausschreiben, dann passiert mit Jesus Folgendes. Er wird gebunden, er wird weggeführt, er wird überliefert, er wird angeklagt, er wird angeschrien. Jesus wird gegeißelt, Jesus wird verkleidet, Jesus wird geschlagen, Jesus wird angespuckt und Jesus wird verspottet. Jetzt wird auf einmal alles Mögliche mit Jesus getan und das ist nicht sehr ruhmreich bei seiner Intronisation, bei seiner Verleihung des Königstitels. Und was ist jetzt das Interessante? Was ist daran so besonders, dass es ausgerechnet in Kapitel 15 passiert? Das Königtum wird ausgerechnet zu dem Zeitpunkt über Jesus in Fülle ausgesprochen, König Jesus, König der Juden, König der Juden, als Jesus der Menschheit durch sein Sterben am Kreuz dient. Der König offenbart sich am allermeisten dort, wo er sich beugt und wo er für dich und mich stirbt. Ein König macht sowas nicht. Ein König hat Bedienstete, die er in den Krieg schickt. Aber dieser König steht an vorderster Front und dann kommt ganz weit gar nichts. Ein König wurde in der Regel, als er ins Amt eingeführt wurde, wurde er mit Salböl gesalbt. Er wurde gerühmt und ihm wurde gehuldigt. Er hat eine Krone empfangen, er hat ein Zepter bekommen und er hat sich auf seinen Thron gesetzt. Was sehen wir hier bei Jesus? Jesu Salböl war Spucke und Speichel. Seine Huldigung bestand aus Spott und Hohn. Dornen waren seine Krone. Und Schläge eines Rohrstocks war sein Zepter. Und das Kreuz war sein Thron. Alles, was wir von einem König denken, stellt Jesus radikal auf den Kopf. Und damit erfüllt sich etwas, was Jesus im 10. Kapitel prophezeit hat. Kapitel 10, Vers 33, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten überliefert werden und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten und nach 3 Tagen wird er auferstehen. All das, was hier passiert, hat Jesus in sein Königtum hinein berechnet. Und das passt nicht in ein Königskonzept. Vielleicht fragst du dich, was soll das bitteschön für ein Königtum sein? Was soll das für ein König überhaupt sein? Eins ist klar, wenn wir uns diesen Text anschauen, ist, dieses Königreich ist nicht ohnmächtig. Es wirkt auf den ersten Blick so, als wenn dieses Königtum keine Macht hat. Aber ein Bibellehrer hat gesagt, dieses Königreich ist so mächtig, dass es selbst bis in die hasserfüllten Köpfe und die bösartigen Lippen seiner Feinde hineinbricht. Dieses Königreich ist so mächtig, dass es selbst bis in die hasserfüllten Köpfe und die bösartigen Lippen seiner Feinde hinabreicht und unfreiwilliges Zeugnis von jenen empfängt, die sehen, ohne zu erkennen. Und das ist massiv, dass alle Akteure in dieser Szene Zeugnis geben von diesem Königreich. Sie sehen mit den Augen, aber erkennen doch nicht. Und sie geben Zeugnis für dieses Königreich und merken gar nicht, dass sie die ganze Zeit Wahrheit aussprechen. Wahrheit aussprechen. Und damit wird uns gezeigt, Jesu Königreich ist so ganz anders, was wir in der Welt kennen. In Markus 10 sagt Jesus in Vers 42 bis 45, und Jesus rief seine Jünger zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie ausüben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein und wer von euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dieser König ist gekommen, um zu dienen und eine neue Ordnung zu installieren, zu etablieren. Und die ganzen Feinde dieses Königreiches wissen gar nicht, dass sie eigentlich genau das mit installieren. Dass sie genau das tun, wozu Jesus gekommen ist. Sie denken, sie triumphieren über diesen König, aber dieser König hat die Kontrolle. Jesus ist zu jedem Zeitpunkt seiner Passion, seiner Kreuzigung, seiner Hinrichtung, seiner Verurteilung, zu jedem Zeitpunkt in Kontrolle. Der König weiß, was er tut. Der König leidet für seine Gefolgschaft. Er stirbt den Tod für sie. Und er geht voran. Er kommt nicht, um bedient zu werden. Er kommt, um zu dienen. Und was diese Soldaten hier tun, ist ein prophetischer Akt letztendlich für das, was sie noch einmal irgendwann tun werden. Denn das ist nicht das letzte Mal, dass die Soldaten ihre Knie vor Jesus gebeugt und ihm gehuldigt haben. Denn der Tag wird kommen, an dem jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Was sie hier tun, ist in einer gewissen Form tatsächlich ein spöttischer, prophetischer Akt. Aber der Tag wird kommen, wo sie nicht mehr spotten werden, sondern wo sie diese Dinge freiwillig tun werden. Wo sie in eine Situation versetzt werden, dass sie gar nicht anders können, als ihre Knie zu beugen und ihre Lippen bekennen, Jesus Christus, du bist wirklich Herr. Das ist das erste Urteil, was wir hier sehen, was unerwartet kommt und niemand erkennt, aber dennoch so explizit im Raum steht, Jesus ist König. Urteil Nummer eins. Wir kommen zum zweiten Urteil. Wir kommen zu Pilatus. Wie verhält sich Pilatus hier in dieser Szene? Das Verhalten von Pilatus wird oft sehr unterschiedlich bewertet. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt sogar in der Kirchengeschichte ganze Gruppen, die Pilatus als einen sehr, sehr frommen Menschen darstellen, dass er wohl später auch Christ gewesen sei und so weiter und so fort und versuchen irgendwie noch etwas Gutes aus dieser Szene herauszuarbeiten. Denn Pilatus hat ja schließlich die Unschuld von Jesus beteuert. Das ist ja schon mal was. Ja, immerhin einer, der so mutig war und zu sagen, der ist doch unschuldig. Und wir wissen auch aus den anderen Evangeliumsberichten, dass es keine Herzenslust von Pilatus war, Jesus zu kreuzigen. Indem er sein Gewissen reinwaschen wollte und sagen wollte, Leute, ich will hier nichts damit zu tun haben, aber es passiert jetzt. Aber was sagt uns der Text wirklich über Pilatus? Und das Verhalten von Pilatus offenbart selber, welches Urteil er auch über sich selber spricht. In Vers 5 heißt es, Jesus aber antwortete gar nichts mehr, sodass Pilatus sich wunderte. Für jeden Markus-Studenten wird an dieser Stelle, werden alle Lichter blinken und ich sehe hier gerade wenige Lichter. diese Phrase, dass Pilatus sich wundert, ist ein zentrales Thema im gesamten Markus-Evangelium. Mindestens ein Dutzend Mal beschreibt Markus im Evangelium, dass Menschen sich verwundern, dass sie sich über Jesus entsetzen, dass sie voll großen Erstaunen sich erstaunen, dass sie außer sich geraten. Also die Verwunderung, der Moment der Verwunderung ist ein wichtiges Element im Markus-Evangelium. Und Pilatus reiht sich interessanterweise gegen Ende des Evangeliums ein in diese Reihe derer, die in der Konfrontation mit Jesus die Fassung verlieren und verblüfft vor diesem Phänomen Jesus sind. Diese Erscheinung Jesus ist für Pilatus ein Rätsel und er wird nicht schlau aus ihm. Irgendwas hat dieser Jesus, was ihn irritiert, was ihn ins innerliche Straucheln bringt. Dass er denkt, was ist das für ein Mann? Und solche Momente nenne ich ganz gern Heilsame Irritationen. Heilsame Irritationen sind Momente, die das Potenzial haben, meine Sicht auf die Welt komplett in Frage zu stellen und die Grundfesten meiner Überzeugungen zu erschüttern, um mich dann auf eine neue Spur zu bringen. Also, dass ich völlig perplex bin mit der Begegnung, die ich jetzt habe. Und diese Begegnung hat die Möglichkeit, dass ich auf diese Begegnung antworte, dass ich ihr nachgehe, dass ich ihr nachspüre. Und viele von uns, die wir hier sitzen und auch Menschen, die wir kennen, kommen in solche Situationen, wenn sie sich mit Jesus beschäftigen, dass sie in einen Zustand versetzt werden der Verwunderung. Sie können noch nicht explizit greifen, was ist das, was vor mir steht? Womit bin ich hier konfrontiert mit diesem Jesus? Aber viele kommen in diesem Prozess an einem Punkt, wo sie sich über das verwundern. Kann das wirklich wahr sein? Was ist das für ein Mann? Was ist so besonders an ihm? Was ist so attraktiv und faszinierend an dieser Persönlichkeit, dass sie mich ins Staunen versetzt? Und Pilatus ist in einem Moment dieser Verwunderung, wo er außer sich ist. Und er erkennt sehr wohl Jesu Unschuld, aber er erstickt diesen Moment der heilsamen Irritation im Keim und wagt nicht darüber hinaus, in Jesus Christus mehr zu sehen als einfach den unschuldig Angeklagten. Er ist dem nicht nachgegangen. Da war dieser Impuls da. Aber er hätte ihn zur Seite gelegt und ist dann einfach bei dem Offensichtlichen stehen geblieben. Hier ist ein Unschuldiger angeklagt. Seinem Lippenbekenntnis, König der Juden, das war ja sein Ausspruch. Diesem Ausspruch ist er selber nicht nachgegangen. Und hat dem keinen Glauben geschenkt. Und deswegen war er auch nicht bereit, sein Leben für diesen König, der vor ihm steht, zu riskieren. Die Frage ist, was hinderte Pilatus, konkret diesem inneren Impuls nachzugehen? Was hindert dich, dieser Verwunderung in dir nachzugehen? Denn so viele erleben diese Impulse, aber bleiben dann doch stehen, laufen nicht weiter, gehen nicht den nächsten Schritt, sondern verharren in ihrer Position. Und Pilatus ist genau in dieser Situation. Er ist irritiert. Es hat das Potenzial, dass er zur wahren Erkenntnis durchbricht. Eine wahre Begegnung mit dem echten König hat. Aber er geht dem nicht nach. Warum? Was hinderte ihn? Ich habe die Überzeugung, dass gar nichts, was Jesus ihm zu bieten hatte, sein Interesse weckt. Nichts, was Jesus ihm geben könnte, ist das, was Pilatus wirklich will. Was will Pilatus? Die Befriedigung der Masse ist sein höchstes Ziel. Das ist sein höchster Wunsch. Denn das Einzige, was Pilatus begehrt in seinem Leben, kann ihm einzig und allein diese Volksmenge geben. Darum geht er nicht diesem Jesus nach, sondern seine Agenda ist eine andere. Ich möchte etwas, nicht was dieser Jesus, was soll der mir schon geben können? Es ist nichts Attraktives in dem, was er mir geben könnte. Der fügt mir nichts hinzu, aber diese Menschen um mich herum, die mir untergeben sind, die geben mir etwas, was nur diese Menschen, diese Welt mir geben kann. Und das war für Pilatus in dieser Situation Prestige, Ansehen, Ruhm, Macht, Anerkennung, Respekt, Status. Das ist das, was ich will. Ich möchte groß sein. Ich möchte groß sein unter den Menschen. Ich möchte, dass sie zu mir heraufschauen. Ich möchte auf sie herabsehen. Und deswegen nutze ich diese Menschen. Eigentlich missbrauche ich sie, um meinen Vorteil zu erzielen. Und dafür sind ihm seine Gefolgschaft oder seine Untergebenen gerade gut genug, um ihm das zu geben, was er wirklich will. Aber in Jesus sieht er einen König, der was tut? Der genau dieses Prinzip umdreht. Der nicht sagt, schau auf mich und schau auf mich und ich schau auf dich herab, sondern dieser König, der vor ihm steht, ist sogar bereit, sich einem Pilatus unterordnet hinzustellen und sich seinem Urteil zu fügen. Was Jesus anzubieten hat, steht im krassen Widerspruch zu den Zielen und zu den Wünschen von Pilatus. Pilatus denkt, dass er Macht hat. Pilatus denkt, dass er Macht hat, Gefangene freizulassen, dass er bestimmen kann, wer wird gefangen genommen und wer darf frei sein. Aber Pilatus erkennt in diesem Augenblick nicht, dass er der gebundenste von allen in diesem Spektakel ist. Pilatus war noch nicht einmal in der Lage, sich selber von den Fesseln der Ruhmsucht und des Geltungsdrangs zu befreien. Pilatus ist der, der gebunden ist. Die Fesseln sind an Pilatus gelegt und er ist ein Gefangener, ein Sklave seiner Süchte, seiner Wünsche. Ich möchte, dass die anderen mich ehren und achten. Und dieser Drang ist so stark in ihm, dass er sich von diesen Ketten nicht lösen kann und frei machen kann, um in diesem Jesus etwas Schönes zu sehen. Und gönnerhaft steht er da und in Vers 15 heißt, er will ihnen einen Gefallen tun. Er will ihnen einen Gefallen tun. Pilatus geht es die ganze Zeit nur um sich selbst. Und meine Lieben, wenn Menschen in dieser Irritation stehen vor Jesus, auch heute noch, und sie Jesus nicht nachfolgen und diesen Impuls nicht nachgehen wollen, dann steht uns dieser Pilatus im Weg, dass wir Gefangene sind, dass wir Sklaven sind unserer Süchte, unserer Begierden und glauben, das, was diese Dinge mir geben können, was die Welt mir geben kann, was andere Menschen mir geben können, das hat mehr Bestand als das, was Jesus mir geben kann. Es ist eigentlich ein Selbstbetrug, in dem Pilatus hier steckt. Und er ist nicht so frei, dass er das aufgeben könnte. Wer meint, dass er so frei, wie ein Pilatus da so steht und sagt, ich hab alle Macht, die mir gegeben ist, hallo, schaut mal, wie ich entscheiden kann. Ein großer Selbstbetrug. Die einzige Person, die richtig frei ist, ist Jesus. Der da in den Ketten ist, aber der, um diesen Moment zu erleben, in diese Welt hineingekommen ist. Er ist freiwillig, hat er seinen Thron im Himmel verlassen, um diesen Thron zu besteigen. Derjenige, der frei ist, ist gerade in Ketten vor dem freien Pilatus, der eigentlich ein Spielball seiner Begierden ist. Und was erschwerend hinzukommt, ist, dass Pilatus versucht, seine Verantwortung zu delegieren, indem er letztendlich andere für sein Fehlverhalten verantwortlich machen will. Das ist eine ziemlich fiese Taktik. Die letzten Fragen, die er stellt, was soll ich tun? Was hat er Böses getan? Dafür braucht er keine Berater. Diese Frage hätte er selber für sich beantworten sollen und er hätte sie auch beantworten können. Aber er will sie nicht beantworten, weil er seine Verantwortung ihnen unterjubeln möchte und sie zu den Schuldigen machen möchte. Da ist aber auch nichts löblich dran. Natürlich erkennt er seine Unschuld, aber er möchte ihnen das geben. Er möchte das, was offensichtlich ist, ihnen eigentlich zuspielen, damit alle wissen, ey, ihr habt sie nicht mehr alle, was ihr hier gerade macht. Und er weiß das. Und er tut es trotzdem. Und es gibt Verantwortung, die können wir nicht delegieren. Du kannst gewisse Verantwortung nicht delegieren. Auch wenn sie geschrien haben, kreuzige ihn, er steht in der Verantwortung, an dieser Stelle zu sagen, stopp, nein, nicht mit mir. Gerechtigkeit und Wahrheit sieht anders aus, aber er ist nicht interessiert an Wahrheit und Gerechtigkeit. Über die Wahrheit kann man keine demokratische Mehrheit abstimmen lassen. Gilt auch für uns heutzutage. Wahrheit kannst du nicht in ein Parlament stellen zur Abstimmung. Wahrheit ist wahr, egal was die Mehrheit sagt oder was die Minderheit behauptet. Wahrheit bleibt Wahrheit. Damit ist Pilatus in dem, was er hier tut, nicht nur ein Paradebeispiel eines unvergleichlich schlechten Leiters, sondern jemand, der mit der Methode Zuckerbrot und Peitsche auf perfide Art und Weise regiert. Zuckerbrot und Peitsche, ich denke, die meisten kennen diese Begrifflichkeit. Einerseits bietet er sich an, tut so, ey, wir sind enge, wir sind dicke Kumpels, ich tue euch einen Gefallen, ich bin mit euch, ich bin euer Freund, ich belohne euch. Und andererseits lässt er das Volk auflaufen und straft sie dann mit Schuldzuweisungen. Ich wasche meine Hände in Unschuld, ihr seid's. Und in Vers 10 zeigt uns, dass er nicht unwissend handelte, sondern die persönlichen Motive regelrecht ausnutzte. In Vers 10 heißt es, denn Pilatus wusste, dass die Hohenpriester ihn aus Neid überliefert hatten. Deswegen spricht er auch immer, was soll ich tun mit der Person, den ihr den König der Juden nennt? Keiner von denen hat jemals behauptet, dass Jesus König der Juden sei. Aber er spielt damit, er weiß, die sind neidisch ohne Ende auf diese Position und dass Jesus ihnen etwas streitig macht, ihren Status, dass er ihre Autorität untergräbt und zeigt, hallo, hier, ihr habt es mit Gott zu tun persönlich. Und damit spielt Pilatus. Und in Johannes 19 sehen wir das ganz besonders bei der Kreuzigungsszene. Müsst ihr euch mal überlegen. Dort heißt es, Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift. An dem Kreuz gab es so eine Art Schild, was dran genagelt wurde. Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jesus, der Nazoräer, der König der Juden. Was für ein Bekenntnis. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Pilatus wollte sicherstellen, jeder, egal welche Sprache du sprichst, alle Weltsprachen, es wäre so, als wenn wir etwas hier draußen schreiben auf Englisch, Französisch und Deutsch. Also wirklich, dass wir wirklich fast alle abgreifen. Die Hohenpriester der Juden sagten nun zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Das ist so eine Selbstgefälligkeit. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie er da am Laufen ist und die ganzen Hohenpriester hinter ihm herwatscheln. Hey du musst das so und so und so machen und so. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Eben gerade war er noch derjenige, der ihm einen Gefallen tun wollte. Und im nächsten Augenblick ist er derjenige, der ihnen im Prinzip seine eigene Schuld und seine eigene Verantwortung zuweist und sagt, ihr seid schuld für all das, was hier passiert. Und diese Mischung macht Pilatus zu einem hoffnungslosen Gefangenen seiner eigenen Fesseln und beschert auch ihm ein wahrlich unerwartetes Urteil, ein verdammendes Urteil, das die Christenheit immer wieder im berühmten apostolischen Bekenntnis wiederholt und über Pilatus ausspricht, wenn gemeinsam bekannt wird im apostolischen Bekenntnis, wir glauben an Jesus Christus, gelitten unter Pontius Pilatus. Das ist schon eine massive Nummer, was die frühen Christen gemacht haben. Die haben das erkannt, wie perfide dieser Pilatus unterwegs ist. Und in dem berühmtesten Bekenntnis, was wir haben, Gott hat einen Humor an dieser Stelle, dass er sagt, hier, das Glaubensbekenntnis, das geht um Vater, Sohn, Heiliger Geist, um die wichtigsten Persönlichkeiten, die das Christentum zu bieten hat. Und auf einmal bekennen die Christen Woche für Woche in vielen Kirchen immer wieder dieses Urteil über Pilatus. Unter ihm hat er gelitten. Und dieses verdammende Urteil wird immer und immer und immer wieder wiederholt. Das erste unerwartete Urteil, Jesus ist König. Das zweite unerwartete Urteil ist, Pilatus ist gebunden. Und jetzt kommen wir zum dritten unerwarteten Urteil und vielleicht zu der spannendsten Persönlichkeit in unserem Text. Hast du dich jemals gefragt, warum die Geschichte der Kreuzigung plötzlich von der Person Barabbas unterbrochen wird? Also warum Barabbas? Was hat der jetzt hier zu suchen? Die Geschichte würde funktionieren ohne ihn. Man könnte das alles rausnehmen und es würde immer noch funktionieren, dass der Unschuldige verurteilt wird und so weiter. Warum bringt Markus an dieser Stelle, warum berichtet er so exakt darüber, dass Barabbas freigelassen wurde? Was hat diese Person in unserem Bericht zu suchen? Es scheint sinnlos deswegen, weil Barabbas vorher nie auftauchte und danach auch nie eine Rolle spielt. Warum? Warum ihn auch beim Namen nennen? Also, warum gibt Markus, es gibt so viele Dinge, die man erzählen könnte. Auch von der Kreuzigung. Auch von dem, was Pilatus macht. Da gibt es viel mehr zu erzählen. Die anderen Evangelisten erzählen auch die Geschichte mit Herodes und so weiter und so fort. Aber Markus spart das alles aus und bringt eine Person Barabbas ins Feld und bekommt fast die gleiche Aufmerksamkeit wie Jesus und Pilatus gerade in dieser Szene. Pilatus steht auf dieser Plattform mit diesen beiden Männern und wagt einen unendlich absurden Vergleich. Hier auf der einen Seite habe ich den König der Juden. Auf der anderen Seite habe ich den Verbrecher. Was macht er hier? Wie kannst du Äpfel mit Birnen vergleichen? Hier den König der Juden? Und hier den Verbrecher? Was war Barabbas für ein Typ? Wir wissen aus der Bibel, dass er ein Räuber war. Wir wissen nicht viel, aber das wissen wir. Er war ein Räuber. Er war ein Gewaltverbrecher, er war ein Mörder, er war ein Aufrührer und er war ein Rebell. Das, also quasi den Staatsfeind von Pilatus, hat er an seiner Seite stehen. Und er war würdig der Verurteilung der Ketten und des Todes. All das repräsentiert dieser Barabbas. Und was hat Jesus hingegen getan? Was hat er getan? Er hat geheilt, er hat vergeben, er hat befreit, er hat Erbarmen gezeigt, er hat Frauen und Kinder gewertschätzt. Was hat dieser Mann getan? Hat er nicht eben gerade selber gesagt, was hat dieser Böses getan? Und auf einmal stehen diese zwei neben ihm. Und die Menge ruft, wir wollen Barabbas. Sie lösen seine Ketten. Und Barabbas geht als Freier davon. Was wird Barabbas bei seiner Freilassung gedacht haben? Ich könnte mir vorstellen, dass er rausgeht und denkt, alle rufen hier meinen Namen. Gebt uns Barabbas, Barabbas. Und wenn du in der Gefangenschaft bist und dein Name wird auf einmal aufgerufen und du darfst raus, was wird er denken? Wir denken, die Leute lieben mich. Sie sind für mich. Das sind meine Freunde. Sie sind an meinem Wohlbefinden interessiert. Aber die Wahrheit ist, dass in Wirklichkeit niemand von denen Barabbas liebte. Nicht ein einziger scherte sich um ihn. Nicht eine einzige Person hat sich interessiert für das Wohlbefinden von Barabbas. Alle dort liebten nur sich selbst, aber nicht Barabbas. Die einzige Person, die Barabbas aufrichtig liebt, steht auf dieser Plattform. Und das ist Jesus. Jesus ist die einzige Person in dieser ganzen Szene, in diesem ganzen Spektakel, die wirklich aufrichtig Barabbas liebt. Denn Jesus ist es, der es zulässt, dass er stellvertretend, als der Stellvertreter für Barabbas, Leute, das ist Evangeliumsbotschaft, dass Jesus stellvertretend für Barabbas eingetauscht wurde, damit der Vater im Himmel Jesus für Barabbas Schuld bluten lässt und gleichzeitig den Verbrecher Barabbas wie Jesus behandelt und ihm seine Vaterliebe zeigt. Das passiert hier. Barabbas kommt in den Genuss der Vaterliebe. Und er bemerkt, und er sollte eigentlich bemerken, Gott hat das, diese ganzen Geschicke in der Planung, er hat alles in seiner Hand, er fügt alles, wie es ihm gefällt. Er gebraucht die Verdorbenheit von Pilatus und von der Menge, um zu zeigen, ich sende meinen Sohn. Den Sohn Gottes sende ich für deine Schuld. Und du darfst freikommen und erlebst, wie lieb ich dich habe. Und dann verstehen wir vielleicht, warum uns der Name Barabbas überliefert wurde. Denn Barabbas bedeutet Sohn des Vaters. Sohn des Vaters. Und Pilatus hat hier zwei Söhne neben sich stehen. Den einen Sohn Gottes und den Sohn des Vaters, der es noch nicht weiß. Der noch nicht weiß, wozu er als Mensch berufen ist. Aber das ist unsere hohe Berufung als Mensch, dass wir Söhne und Töchter des Vaters werden. Und Jesus weiß ganz genau in diesem Moment, Jesus ist hier nicht passiv, meine Lieben. Auch wenn er nichts sagt, Jesus ist nicht passiv. Jesus ist es, der es zulässt, dass diese Ketten gelöst werden. Jesus lässt es zu. Jesus erhebt nicht seinen Mund und sagt, Moment mal, willst du mich wirklich für diese Person eintauschen? Jesus ist bereit, für Barabbas in den Tod zu gehen, seinen Platz einzunehmen, seine Ketten zu nehmen und seine Strafe zu tragen. Wie hat Barabbas darauf reagiert? Und das ist krass. Wir wissen es nicht. Uns wird nicht gesagt, dass Barabbas auf die Knie gefallen ist, sondern danke Jesus für deine Gnade, danke Jesus für deine Liebe, danke für deine Stellvertretung. Vielleicht ist er einfach weggegangen und hat gar nicht gemerkt, wie unglaublich gnädig Jesus ist, dass er seinen Mund nicht erhebt und gegen Barabbas anfängt zu wettern. Und mit seiner Vollmacht, die er durchaus hatte zu predigen, wenn Jesus gepredigt hat, dann war das was anderes als jetzt hier. Die Leute waren gebannt, sie haben an seinen Lippen gehangen. Gehangen, sagt man? Gehangen. Danke. Wir wissen nicht, wie Barabbas reagiert hat. Und Jesus geht dennoch seinen Weg. Jesus geht dennoch den Weg von Barabbas. Denn Jesus liebt Barabbas. Jesus stirbt an seiner Stelle. Und dann Barabbas Geschichte, meine Lieben, zeigt sich so explizit das Evangelium. Jesus weigert sich nicht, stellvertretend für Menschen wie Barabbas eingetauscht zu werden. Ich sehe zwei Extreme, wozu Menschen tendieren können, wenn sie mit der Liebe und Vergebung, Gnade Gottes konfrontiert werden. Die einen, die auf der einen Seite stehen, meinen, sie seien gut genug und bräuchten keine Stellvertretung. Sie bräuchten das nicht, so wie ein Pilatus und alle anderen auch. Sie sind gut genug. Ihre Selbstgerechtigkeit reicht für alle. Und auf der anderen Seite stehen die, die meinen, sie seien hoffnungslose Fälle. Und sie seien es nicht wert, dass Gott ihnen mit Gnade begegnet. Ihr eigenes Schuldbewusstsein, ihre eigenen verdammenden Gedanken sind so stark, dass sie glauben, das, was ich getan habe, so wie ich lebe, so wie mein Leben aussieht, so verfahren meine Situation ist, ich bin zu weit weg für die Gnade Gottes. Und beide Gruppen bleiben isoliert stehen, kommen nicht in den Genuss der Beziehung zu Gott. Aber dieser Text möchte uns zeigen, gerade für diese zweite Gruppe, wenn du in diesem Zustand bist, dass du denkst, nein, für mich kann das nicht gelten, das geht zu weit, möchte uns dieser Text zeigen, gerade für die, die ganz weit weg sind, die nicht die Gesunden sind, sondern die krank sind, die es eigentlich absolut gar nicht verdient haben, für die kommt Jesus und Jesus ist bereit, willig, entschlossen, für Menschen wie Barabbas in den Tod zu gehen und ihnen Leben zu ermöglichen, dass sie frei werden können von den Dingen, die sie binden. Wenn du glaubst, deine Gebundenheit, deine Versklavung, was dich halt antreibt, wovon du nicht lassen kannst, das ist zu groß für Jesus. Erkenne, du bist Barabbas, ich bin Barabbas, wir sind Barabbas und Jesus nimmt seinen Platz ein, bereitwillig. Und ich glaube tatsächlich, dass das für uns auch als Christen eine der größten Herausforderungen in unserem Leben ist, dass wir es nicht wahrhaben können, dass Gottes Liebe wirklich so groß ist, dass Gottes Liebe wirklich so intensiv ist, dass Gottes Liebe auch wirklich so weitreichend ist. Und wie jemand es ausgedrückt hat, was mir sehr gefällt, ist, dass Jesu Liebe so skandalös ist. Es ist ein Skandal. Das darf doch nicht sein. Denn wir stehen auf, nein, Herr, ich verdiene das. Ich verdiene und ich verdiene es nicht, in deiner Gegenwart zu sein. Und Jesus sagt, doch. Ich will dich bei mir haben. Und ich nehme deinen Platz ein. Egal wie verkorkst dein Zustand ist, wie verfahren deine Situation, wie ruiniert dein Leben ist, steh nicht in Selbstverdammnis auf der Plattform neben Pilatus. Sieh hin, wie der Sohn Gottes den Weg bereitwillig gegangen ist und das Kreuz auf sich nahm, das du und ich verdient haben. Barabbas wurde unendlich geliebt. Du auch. Die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Lasst uns, bevor wir singen, ihr könnt schon hochkommen, noch beten. Kann es wahr sein, dass deine Liebe Gott wirklich so stark ist, wirklich so skandalös ist, dass sie zu Menschen wie Barabbas reicht, über den wir nichts wissen? Wir wissen nur eine Sache, dass er ein Verdorbener war. Wir wissen nur eins, dass er jemand war, der weggesperrt gehört. Es gibt kein Indiz dafür, dass an Barabbas irgendetwas Liebenswertes war. Nichts. Die biblischen Berichte stellen ihn uns dar als wirklich einen verabscheuungswürdigen Menschen, mit denen man nicht zusammen sein möchte, dessen Gegenwart einen beängstigen sollte, vor dem man aufpassen sollte, vor dem man den Mund verschließen sollte und am besten auch die Türen und die Fenster, vor dem man sich fernhalten sollte und alle um sich herum warnen sollte, hab keine Gemeinschaft mit ihm. Kann es wahr sein, dass du für solche Menschen gekommen bist? Dein Wort sagt ja. Und darum möchte ich, Herr, nicht schweigen und möchte vertrauen und glauben, dass du auch mich liebst. Nicht, weil wir uns bemühen. Nicht, weil wir uns irgendwie angenehm machen vor dich, weil irgendwas da wäre, was du gerne hättest, wo wir punkten könnten bei dir. Sondern deine Liebe ist ohne Bedingung, ohne Voraussetzung, ohne Leistung, ohne Werke, die wir bringen könnten. Und diese Liebe haben wir nötig. Ich bitte dich, Herr, dass du diese Wahrheit in unser Herz gravierst und wir erkennen, wie gut du bist und uns anvertrauen, dem, der unseren Platz eingenommen hat, der unseren Weg gegangen ist und der möchte, dass wir als Söhne und Töchter des Vaters leben. Amen.